Batterien könnten in Zukunft noch mehr aus Vanillin sein und aus Salz.
Noch mehr, weil es wird intensiv geforscht und auch schon produziert, nicht zuletzt in der Schweiz.
So Lithium-Ionen-Batterien, das, was so meistens so die normalen Batterien sind, die sind ja schon gäbig. Aber es braucht eben auch Alternativen, was für Vorteile die haben. Und so ehrlich sind wir, auch Nachteile, über das reden wir heute. Weil
wer mehr über Energie weiss, kann mehr aus Energie machen.
Energieexperten, der Podcast zum Blog von der EKZ Energieberatung. Noch mehr Infos und Tipps, wie man Energie effizient nutzen kann, gibt es auf energie-experten.ch.
Die ganz Gemerkigen wissen schon, seit diesem Jahr gibt es jeden Donnerstag eine neue Episode von der Energieexperten. Und jeden ersten Donnerstag im Monat gibt es eine Videopodcast-Folge. Das immer. Ich bin Carla Keller, Moderatorin und Podcasterin und mir gegenüber, wie immer, der geschätzte Thomas Elmiger von der EKZ Energieberatung und Redaktionsleiter vom Blog Energieexperten.
Hallo Carla, hallo miteinander.
Das Thema heute ist Batterien. Der Blogartikel von der Energieexperten, wo wir heute darüber reden, heisst «Innovative Konzepte aus Alternativen zu Lithium-Ionen-Batterien». Aber die Lithium-Ionen-Batterien, das sind so die umgangssprachlich normalen Batterien. Ein Nachteil von denen ist aber, dass ihre Kapazität bei jedem Laden und Entladen abnimmt. Und dann hat es Lithium und Kobalt, ist nicht ganz unbedenklich für die Umwelt beim Abbau. Darum forscht an der Technischen Universität Graz, also in Österreich, mit Vanillin. Schmeckt so fein und sollte auch sehr gut sein. Aber wieso Vanillin?
Ja, der Rohstoff für das Vanillin ist eigentlich Holz. Da drin hat es Lignin, das ist der Stoff, der das Holz festmacht, und so, dass man dranklopfen kann und man hört dann auch etwas. Das Lignin, das braucht es nicht, wenn man Papier herstellt. Das heisst, es ist ein Abfallstoff aus der Papierherstellung, der fällt in riesigen Mengen an. Etwa 50 bis 100 Millionen Tonnen pro Jahr. Und statt dass man das fortrührt, kann man eben das Vanillin rausnehmen. Und es wäre doch toll, wenn man aus dem nicht nur Aroma für Weihnachtsgutzli machen könnte, sondern das auch noch als Rohstoff für Batterien brauchen.
Also eben, es macht mega Sinn, dass man das Abfallprodukt in dem Fall gerade braucht, um in die Batterien zu brauchen. Was hat es schon für Vorteile?
Ja, interessant ist vor allem, was man alles nicht braucht. Es braucht keine giftige Chemie und es braucht auch gar nicht viel Energie, um das Vanillin aus dem Lignin eben noch auszulösen. Es braucht auch keinen Abbau von problematischen Rohstoffen. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu Schwermetall oder seltenen Erden, die man halt sonst für die Batterietypen braucht. So für die Elektrolyte in Flüssigbatterien, wo es jetzt darum geht.
Elektrolyte, da fühle ich mich immer Chemieunterricht. Ich habe nicht, dass das daraus kommt, aber jetzt haben wir ja dich, um das zu erklären. Im Blogartikel steht, wenn Vanillin entsprechend veredelt wird, kann es aus Elektrolyt in einer Batterie eingesetzt werden. Also was macht man genau?
Also ich musste es auch nachlesen.
Gut.
Und der Elektrolyt, das ist eine Flüssigkeit, jetzt in dem Fall von der Flüssigbatterie, wo die Ionen drin schwimmen. Die Ionen sind elektrisch geladene Teile und die müssen sich bewegen können. Als Ausgleich für die Elektronen, die aussendurch rund um die Batterie gehen im Kabel.
Und sonst mal im Blog von der Energieexperten ist auch schön alles ausführlich noch erklärt. Und so Brandgefahr ist ja manchmal auch noch ein Thema. Wie ist das, wenn Vanillin gebraucht wird?
Ja, also die Redox-Flow-Batterien, wo das Vanillin drin ist, die haben den Vorteil, dass sie praktisch nicht in Brand geraten können und auch sehr gut haltbar sind. Dass sie haben eine lange Lebensdauer im Vergleich zu den Lithium-Ionen-Batterien, die man kennt. Man braucht sie gerne als Hausbatterien, als Notstrombatterien, zum Beispiel in Spitälern oder in Kraftwerken.
Eine andere Alternative, die vorgestellt wird, ist eine Salzbatterie. Das ist eigentlich nicht so eine neue Idee. Schon vor Jahrzehnten haben sie in Südafrika gemerkt, dass man das brauchen könnte für Batterien. Und heute führend im Salzbatteriebereich ist Horien, eine Firma im Tessin, also in der Schweiz. Sie produzieren rund 750'000 Salzbatteriezellen pro Jahr. Wie funktioniert eine Salzbatterie?
Ja, das Salz in der Batterie, Das ist dann nicht mehr so körnig, wie man es jetzt vom Tafelsalz kennt oder auf dem Tisch steht, obwohl es eigentlich das gleiche Material ist. Sondern das ist bei 250 Grad geschmolzen und zusammen mit Metall geschmolzen. Der Grund ist, dass sich dann das Natrium und das Chlor, wo Salz daraus besteht, in diesem Zustand können voneinander lösen und das Chlor verbindet sich mit dem Nickel, wo als Metall in diesen Batterien drin ist. Also das ist der Prozess beim Laden und beim Entladen von der Batterie geht es dann einfach in die andere Richtung und das Natrium und das Chlor kommen wieder zusammen.
Ein Vorteil bei der Salzbatterie ist ja auch, dass Salz, oder das wird auch in der Schweiz angebaut. Nickel, Eisen, Keramik stammen von Europa, also wirklich aus der Nähe. Auch, es sind unbedenkliche Rohstoffe. Und es gibt, glaube ich, noch mehr Vorteile. Was umfasst das noch?
Ja, also auch wenn so eine Batterie kaputt geht, Bestandteile sind gesundheitlich unbedenklich. Sie kann auch nicht brennen oder explodieren. Und die Haltbarkeit ist gut. Man sagt, 10 Jahre behalten die Batterien eigentlich ihre volle Speicherfähigkeit. Und dann kann man sie 5 bis 10 weitere Jahre noch brauchen mit langsam abnehmender Kapazität. Am Schluss kann man die Materialien, die drin sind, recyceln und noch ein zweites Mal brauchen.
Und Nachteil hat es auch noch?
Ja, Nachteil hat die Salzbatterie auch. Also die Anwendung im Auto, wo man am Anfang mal damit angefangen hat, die ist eigentlich nicht sehr naheliegend, weil für hohe Leistungen sind die Batterien nicht so geeignet. Und das Zweite ist noch, sie haben einen gewissen Eigenverbrauch, um die Wärme von 250 Grad zu erhalten. Da verliert man etwa 10% vom Strom. Die EMPA als ETH-Betrieb forscht da noch an weiteren Verbesserungen. Und dort geht es unter anderem darum, dass man die Batterien nachher günstiger machen, damit ja sie für die Verbreitung attraktiver werden.
Über was wir ja auch viel reden, sind Feststoffbatterien. Feststoff, weil sie einen festen Elektrolyt brauchen. Das sollte sicherer sein. Und das wird vor allem die Elektroautofahrer freuen.
Ja, sie haben noch einen viel grösseren Vorteil, nämlich die hohe Energiedichte. Das heisst, in so einer Batterie kann man auf gleich viel Platz und mit gleich viel Gewicht wesentlich mehr Strom speichern. Also etwa 50% nochmal dazu zu dem, was man heute kennt von Lithium-Ionen-Batterien. Und das bedeutet für Elektroautos, dass man entweder die Reichweite erhöhen kann, da reden wir heute von 1000 km Autos, oder man kann das Gewicht reduzieren, dass das nicht mehr ganz so grosse, schwere Brocken sind, wie da heute unsere Strassen belastet. Und das ist natürlich, wenn man weiss, dass die Lithium-Ionen-Batterien, die es schon sehr lange gibt und die praktisch ausgereizt sind, technologisch, dass dort kein Fortschritt mehr möglich sind, ist das doch eine erfreuliche Perspektive.
Und kann man dann schon so ein bisschen in die Zukunft schauen, wenn es so Veränderungen gibt?
Ja, es gibt noch einen Zwischenschritt. Also das mit den wirklichen Feststoffbatterien, da gibt es noch ein paar Knacknüsse, aber unterwegs kann man vielleicht so mit Hybridbatterien arbeiten, die einen festen und einen flüssigen Bestandteil haben. Da gibt es bereits ein Auto, das man, glaube ich, nur in China kaufen kann und das sehr teuer ist, wo aber die 1000-Kilometer-Grenze knackt mit so einer Semi-Solid-State-Batterie. Und ein weiterer Hersteller hat angekündigt, dass er das in grösserer Serie mit normalen Preisen in der nächsten Zeit rausbringen will. Also offenbar sind da sehr viele Firmen und Hersteller dran, die Herausforderungen zu lösen, die es für grosserie Produktion noch gibt. Und ich würde jetzt mal sagen, so bis 2027, 2030 können wir gespannt sein, was dann da wirklich uns angeboten wird.
Du, Thomas, eine Frage an ihn. Wie realistisch ist es wirklich, dass Batterien in Zukunft alternativ hergestellt werden?
Ja, es ist natürlich schön, oder, dass die Forschung da immer wieder neue Möglichkeiten aufzeigt. Und für die Feststoffbatterien sind Perspektiven sicher am besten. Bei den anderen muss man sagen, dort könnte das Umfeld im Moment ein bisschen ungünstig sein. Also es gibt da viele Fachleute, die im Moment ein bisschen von einem Batterie-Tsunami reden, weil es einfach derart rasant geht. Vor allem auch beim Preiszerfall von den Batterien, die man schon kennt. Also die Lithium-Ionen-Batterien und auch Lithium-Isophosphat-Batterien, die heute gebräuchlich sind, die sich bewährt haben und günstig sind, die werden jetzt noch günstiger oder eben geradezu billig. Also man kann davon ausgehen, dass sich die Preise mindestens von den Zellen noch mal halbieren im Vergleich zu dem, was wir heute haben. Und das macht es für neue Steiger halt einfach sehr schwer. Trotzdem ist es natürlich toll, dass die Batterieauswahl wächst und dass man für praktisch jede Anforderung und jeden Kriterienkatalog heute passende Batterietypen findet.
Wir haben auch noch Podcasts, verschiedene und Videos verlinkt. Gerade in den Shownotes zum Beispiel gibt es ein Interview mit einer Batterieforscherin. Oder es geht auch darum, was in China so geht. Nämlich Natrium-Ionen-Batterie. Die ist dort schon ziemlich hoch im Kurs. Sie produzieren die schon dort und probieren sie aus. Ihr findet den Link gerade in den Shownotes. Und dort ist auch unser Kontakt, der ist podcast@nx.me. Wir freuen uns immer auch auf eure Rückmeldungen, auf Themenvorschläge oder wenn ihr einfach irgendetwas wissen wollt, dann schreibt uns. Und danke auch für alle Rückmeldungen, die wir bis jetzt schon bekommen haben und auch fürs Abonnieren, fürs Weiterleiten und fürs Bewerten. Wir können euch jetzt schon als Thema der nächsten Folge verraten. Thomas, wir haben einen Gast das nächste Mal.
Genau, es kommt der Dani Bauer vorbei. Er ist in der EKZ Energieberatung für das Team Jugend und Schule verantwortlich. Und er wird uns ein bisschen erzählen, was man an der Unterstufe und an der Oberstufe im Kanton Zürich im Energieunterricht so kann lernen kann. Und wieso das bei den Lehrern und bei den Schülern die Lektionen so gefragt sind, dass sie häufig ausgebucht sind. Da können wir uns darauf freuen.
Sind wir gespannt. Bis dann, bis nächsten Donnerstag.
Tschüss.
Energieexperten, der Podcast zum Blog von der EKZ Energieberatung. Von den Elektrizitätswerken vom Kanton Zürich.
Die Idee und das Konzept ist von Thomas Elmiger, Gian Cavicelli und mir, der Carla Keller. Den Blogartikel geschrieben hat der Remo Bürgi. Den Schnitt und das Mastering hat Wilma Rall gemacht. Das ist eine Produktion von der Podcast Schmiede.